Was passiert, wenn ein Hund eine Entscheidung trifft, die nicht ideal ist oder zu einem unerwünschten Verhalten führt? Wie reagierst du darauf und welche Rolle spielt das Akzeptieren von Fehlern bei der Förderung der Selbstständigkeit des Hundes?
Also, genau, es ist auch tatsächlich keine so pauschal beantwortbare Frage, weil es ist immer natürlich die Frage, warum tut mein Hund, was er tut? Ja, es gibt ganz unterschiedliche Auslösefaktoren. Das ist so ein bisschen Zwiebelprinzip. Also wir haben von außen den Reiz, der einwirkt und der Hund zeigt ein Verhalten. Das ist die äußere Schicht. Darunter ist eine Emotion. Ja? Und diese Emotion muss nicht unbedingt eins zu eins das Verhalten widerspiegeln. Das heißt, nur wenn mein Hund nach außen aggressiv ist, heißt nicht, dass die Emotion Aggression ist, ja? Sondern diese Emotion kann Angst sein. Diese Emotion kann eine Statusgeschichte sein. Diese Emotion kann whatever sein, ja. Also es geht da um viel um Bedürfnisse und um Emotionen des Hundes. Und es ist natürlich wichtig, sag mal, um Verhalten nachhaltig zu ändern, zu verstehen, warum tut mein Hund, was er tut. Damit ich entsprechend reagieren kann, weil ich natürlich mit einem Hund, der statusaggressiv ist, der einfach sagt, ich bin der Obermacker auf der Welt. Ja, und ich muss jetzt jedem beweisen, dass ich der Obermacker bin. Ja, und übrigens, du hast überhaupt nicht bei mir zu suchen. Anders umgehen würde, als mit einem Hund, der in sich eigentlich ein Häuflein Elend ist. Und versucht nur irgendwie zu überleben, Gefühl. Ja, und das über Aggression macht, weil es einfach ein anderes, eine andere Leitlinie braucht. Ja, der eine braucht eine klare Ansage zu sagen, sorry, du bist aber nicht der Obermacker. Der andere braucht im Endeffekt eine Leitlinie zu sagen, guck mal, wenn du das tust, dann ist die Welt in Ordnung und dann helfe ich dir und dann gehen wir das gemeinsam. Also der braucht ganz viel mehr Support bei der ganzen Geschichte, wie er mit Situationen umgehen kann. Ja. Mhm. Grundsätzlich gilt aber natürlich, wenn mein Hund Scheiße baut, ja, nehmen wir mal Jagdverhalten oder Sonstiges, ja, es muss ja nicht immer Aggression sein. Das heißt, mein Hund beschließt etwas zu tun, von dem ich nicht möchte, dass er das tut. Dann werde ich alles daran setzen, dass mein Hund das aufhört in diesem Moment. Ja. Mhm. Mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Das heißt, platt gesagt, ein Abbruch. Ja. Das ist verbal, das ist körpersprachlich, das ist mit Energie, das ist im Worst Case auch mit körperlicher Einwirkung. Ja. Also bevor mein Hund einen anderen Hund umbringt, werde ich alles tun, um dazwischen zu gehen, ja, oder einen Hasen umbringt oder whatever. Das heißt, da geht es natürlich auch ganz klar zu sagen, hey, da ist eine Grenze, die darfst du nicht überschreiten. Ja? Mhm. Und nichtsdestotrotz ist dann aber halt natürlich, sagen wir, langfristiges Verhalten, muss man dann einfach gucken, sagen, okay, was braucht jetzt tatsächlich der Hund? Ja? Es ist wenig zielführend, also gerade mit Hundebesitzern natürlich dann am Anfang in so einer Situation zu arbeiten, weil sie erstmal lernen müssen, sich gegenüber dem Hund auch in so einer Situation durchzusetzen. Ja? Das heißt, hier auch eine Übereinkunft mit dem Hund treffen zu können. Wenn sie das könnten, wären sie ja nicht da. Okay. Das heißt, also wir fangen an einem anderen Punkt an, aber um auf das rauszukommen, was du vermutlich meinst, ja, also es ist elementar wichtig, dass wir Fehler machen, Fehler zulassen, also auch, dass der Hund Fehler macht, damit er lernen kann, zu sagen, okay, das Verhalten ist es nicht. Aber gleichzeitig, und das ist auch so wichtig, und das habe jetzt gerade wieder eine Kundin, wo das so krass ist, braucht der Hund eine Alternative. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich ihm das unerwünschte Verhalten matig mache, sondern ich muss ihm auch die Alternative geben. Was soll er denn stattdessen tun? Mhm. Ja, das Beispiel da, was ich habe, und das ist so mega geil, also ich feiere diese Frau gerade, die ist, glaube ich, 2-3 Jahre, ist sie extrem weit gefahren in ein spezielles Hundetraining, weil ihr Hund andere Hunde attackiert hat. Ja? Mhm. Erfolg 0, Einsatz, Wasserflasche, Rasselbüchsen, alles Mögliche, ja, aversiv und so weiter und so fort. Und die Idee dahinter war immer, der Hund muss es einfach akzeptieren, der muss es einfach tolerieren. Der soll einfach nur atmen. Der soll es einfach nur aushalten. Das Problem ist, das ist so ein Häuflein-Elendhund, ja. Der kann das nicht. Der kann das nicht ableisten. Der kann das nicht einfach aushalten. Der weiß nicht, was er sonst tun soll. Dadurch hat er sich immer wieder über diese aversiven Maßnahmen hinweggesetzt und die Maßnahmen wurden immer härter und immer härter und der Hund hat sich wieder drüber hinweggesetzt und wieder. Also so eine richtige Gewaltschleife, würde ich jetzt schon fast sagen. Und wir haben angefangen, haben erstmal gesagt, okay, was soll denn der Hund stattdessen tun? Das heißt, wir haben ihm beigebracht zu sagen, hey, ich hätte gerne, dass du das tust. Und dann haben wir, nachdem wir ihm beigebracht haben, was wir gerne von ihm hätten, sind wir dann reingegangen und haben gesagt, und ich hätte gerne, dass du das lässt und stattdessen das tust. Mhm. Ja, und die ist jetzt ein paar Wochen da und der Hund sagt, ja, ich guck dich an, ja, ist alles cool. Nein, der Hund interessiert mich nicht.
Okay.
Ja, das weil er toll. Jetzt eine Idee hat, was er stattdessen tun kann. Mhm. Und das finde ich so wichtig. Natürlich geht es darum, sehr klar Grenzen zu setzen. Und im Zweifelsfall werde ich alles tun, damit mein Hund aufhört mit dem, was er gerade tut. Nichtsdestotrotz muss ich in dem Training immer drüber nachdenken, zu sagen, okay, welche Alternative hätte ich denn gerne vom Hund? Mhm. Und mein Beispiel dazu ist immer, ich habe extreme Panik vor Spinnen gehabt. Mhm. Massiv. Ja, und dann bin ich studieren gegangen und dann habe ich eine Souterrain-Wohnung bekommen. So, das ist natürlich super geil für jemanden, der Panik vor Spinnen hat. Ja, da gibt es halt diese tollen, dicken Kellerspinnen. So, meine Strategie war, gebe ich ganz offen zu, ich war der Spinnentöter. Ich habe den Staubsauger genommen, habe Spinne aufgesaugt, bin danach auf die Terrasse gegangen, habe noch ein paar Kieselsteine nachgesaugt. So, und alle meine Bekannten haben gesagt, oh mein Gott, die arme Spinne, das kannst du nicht machen. Guck mal hier mit Glas und Pappe und dann kannst du die raussetzen und es ist voll einfach. Ich so, bin doch nicht bescheuert, so nah an die Spinne ranzugehen. Ich habe doch eine Lösung, die funktioniert. Ja? Das heißt, ich hatte ein funktionales System. Für mich funktional, für alle anderen, oh mein Gott, das geht gar nicht. Mhm. Und eines Tages war ich im Wohnzimmer und in dem Durchgang zum Gang saß so eine fette Spinne. Mitten auf dem Boden. Mittendrin. Der Staubsauger war im Gang. Ich war im Wohnzimmer. Das heißt, was ist jetzt passiert? Man hat mir die Strategie, die ich hatte, meine funktionale Strategie weggenommen. Mhm. So. Ich wäre wahrscheinlich verzweifelt, hätte mir nicht schon mal jemand erklärt, was eine alternative Strategie wäre. Also ich habe ungelogen, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich getraut habe, meinen Kaffeebecher zu nehmen und ein Papier zu nehmen und das so zu machen, wie die das mir erklärt haben. Ja, aber ich hatte irgendwann keine Möglichkeit, weil ich habe es nicht geschafft. Und also jemand, der Panik vor Spinnen hat, der kann mich vielleicht ein bisschen verstehen. Ich habe es nicht geschafft, über diese Schwelle drüber zu gehen. Ja. Also es war No-Go. Mhm. Also bin ich erstmal zusammengebrochen, habe geheult, habe sonst was gemacht. Habe sogar versucht, einen Freund zu erreichen, den ich nicht erreicht habe. Und irgendwann habe ich mich dann getraut und habe die neue Strategie angewendet. Mhm. Erfolgreich. Hab die Spinne rausgesetzt, habe es überlebt. Und seit diesem Tag kann ich die neue Strategie anwenden.
Aha. So, und mehr Spinnen überleben.
Genau, und die Spinnen überleben ab sofort. Ja. Aber was hat das jetzt mit Hundetraining zu tun? Das ist so ein bisschen wirklich auch ein bisschen zu erklären, was im Hundekopf vorgeht. Ja. Hunde, die invasiv oder die in irgendeiner Form eine Entscheidung treffen, die ich nicht möchte, dass sie treffen, die haben eine für sich funktionale Strategie. Die mag für uns Menschen überhaupt nicht einleuchtend sein. Ja, so wie für meine Freunde das Thema Staubsauger null einleuchten, warum man das tut. Aber es ist funktional. Das heißt, für meinen Hund habe ich eine funktionale Strategie. Jetzt kann ich dem sagen, über Wartebäuschen und Leckerli schmeißen und so weiter, tu doch was anderes. Dann wird mein Hund sagen, ist ja schön und gut, aber warum soll ich meine Strategie aufhören? Mhm. Ja? Das heißt, das alleine wird nicht zum Erfolg führen, sondern ich brauche gleichzeitig, muss mit meinem Hund die Strategie aus der Hand nehmen, die er aktuell hat. Umgekehrt, wenn ich die alternative Strategie nicht habe, wird schwierig sein, dem Hund zu erklären, zu sagen, ja, du kannst doch einfach, geh doch einfach über die Spinne drüber. Lass die doch da sitzen.
Ja, genau.
Ja. 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 Wird nicht funktionieren. Das heißt, ich brauche immer beide Seiten. Ich brauche ein alternatives Verhalten, eine alternative Strategie. Und ich brauche die Tatsache der Strategie, die aktuell funktionale Strategie auch, die ich dem Hund aus der Hand nehmen kann. Und dadurch kann der Hund, und das ist jetzt dann halt eben der geile Punkt, der Hund macht die Erfahrung zu sagen, boah geil, ich kann mich anders verhalten. Und er kann sich ab diesem Moment bewusst dafür entscheiden, die andere Strategie zu wählen. Mhm. Und dann habe ich wieder das, mein Hund trifft die Entscheidung zu sagen, ich nehme die andere Strategie, weil bei der einen wird es unschön, dann kriege ich einfach ein Mismatch oder ein Missmut zwischen Hund und Mensch. Bei der anderen Strategie kriege ich Harmonie und ich überlebe das Ganze. Ja, also das funktioniert. Dann wird jeder Hund, Hunde sind hochsoziale Wesen, sagen, okay, dann nehme ich die Strategie, wo ich Harmonie erzeuge mit meinem Besitzer.
Mhm.
Ja.
Ist einleuchtend, ja.
Sehr schön.
Schönes Beispiel. Ja. Aber wie wirkt sich die oder wie verändert sich die Verantwortung des Hundebesitzers, wenn der Hund selbstständiger wird? Welche Rolle spielt es, dass der Besitzer den Hund in diese Entscheidungsprozesse einbezieht und ihm vertrauen kann?
Gute Frage. Was verändert sich? Also es verändert sich, glaube ich, das Bewusstsein für Verantwortung beim Besitzer. Ja, es hat auch da, glaube ich, viel mit Bewusstsein zu tun. Und es ist natürlich auch ein Prozess des Loslassens. Ja, und Führung hat ja schon auch stellenweise was mit Loslassen zu tun. Ja. Das heißt also wirklich zu sagen, ich gebe dir diesen Vertrauensvorschuss, du darfst es jetzt entscheiden. Ne? Und ich greife im Zweifelsfall regulierend ein. Das heißt, ich antworte nur drauf. Das heißt, zum einen natürlich ist es für einen Besitzer eine mega coole Erfahrung, sowas zu machen. Ja, vor allen Dingen, wenn es dann funktioniert. Und es, glaube ich, hilft den Menschen gelassener einfach auch tatsächlich im Leben zu sein, zu sagen, ich muss nicht alles kontrollieren.
Mhm. Ja, ja, kann die Kontrolle abgeben, ne? Ja, genau.
Genau, also ich würde gar nicht sagen, unbedingt die Kontrolle abgeben, ja, weil ich behalte ja immer noch die Endkontrolle, aber ich muss nicht alles im Vornherein genau beschreiben und zu sagen, du machst jetzt diesen Schritt oder jenen Schritt, sondern ich gucke mir das Ergebnis an. Also ich werde ergebnisorientiert im Endeffekt, ja. Genau. Ja. Und spielt eine große Rolle, einfach auch im Entwicklungsprozess, im Training, weil irgendwann muss ich diesen Schritt gehen. Ne? Das ist genauso auch, wenn ich Hunde habe, wo es ums Thema Jagen geht. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo du deinen Hund ohne Leine laufen lassen musst. Ja? Und das sind genau diese Punkte. Ja? Und der Hund wird die Entscheidungsfreiheit zu haben, zu sagen, gehe ich oder bleibe ich.
Mhm.
Ja? Das heißt, da geht es wirklich auch ganz viel um Selbstvertrauen des Besitzers, zu sagen, hey, ich kann hier ausreichend Einfluss nehmen. Ja.
Mhm.
Ich habe mit meinem Hund die Übereinkunft getroffen. Ich vertraue meinem Hund ein Stück weit, aber ich vertraue auch meinen Fähigkeiten, dass ich es im Griff habe, dass ich nicht die Leine dran lassen muss und festhalten muss, sondern dass ich es jetzt auch loslassen kann und weiß, ich habe es trotzdem im Griff.
Mhm. Ja, oder zumindest, dass ich weiß, dass der Hund erst nachfragt, also einen anguckt und fragt, kann ich das entscheiden? Ne?
Genau.
Das war ja mit auch Thema, als wir das letzte Mal bei dir waren, wo ich gedacht habe, wow, diese Videoanalyse, die du mir dann geschickt hast, wo ich gedacht habe, ja, und die Lee guckt, die guckt immer wieder, ob ich jetzt sage, was sie machen soll oder nicht, was ich ja vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen habe.
Genau, genau.
Ja.
Und das ist tatsächlich ganz häufig, also egal welche Problemverhaltensweisen wir da so haben, ist ganz häufig, dass der Hund eigentlich erstmal eine kurze Abfrage startet, nur es wird oft nicht wahrgenommen und auch nicht darauf reagiert. Und wenn man so eine Abfrage natürlich bekommt und da dann schon sagt, ja super, dass du mich anguckst, bleibst du bitte da, dann hat man meistens schon gewonnen, ja.
Ja.
Ja, aber es geht ganz viel tatsächlich um Vertrauen, loslassen. Und aber auch in dem Bewusstsein zu sagen, ich habe im Zweifelsfall habe ich die Kontrolle, im Zweifelsfall habe ich alle Mittel der Welt, um was zu tun. Ja?
Mhm.
Also ein Stück weit Angst auch loszulassen. Ja? Das, was passiert.
Mhm. Bei dir in der Arbeit spielt ja die Körpersprache und die nonverbale Kommunikation eine große Rolle. Wie können Hundebesitzer ihre Körpersprache nutzen, um dem Hund zu helfen, selbstständige Entscheidungen zu treffen? Welche Signale gibst du als Trainer, um die Entscheidungsfindung zu fördern?
Genau, also bei mir läuft viel einfach über Anspannung, Entspannung, ja, vom System her. Also ich versuche immer die Körpersprache so einfach wie möglich runterzubrechen, ja, damit es ja auch wirklich für jeden nachvollziehbar ist. Aber letztlich ist Harmonie immer weich, ja, immer entspannt. Also das wissen wir selber, wenn es uns gut geht und es ist alles cool, dann sind wir entspannt, die Körpersprache ist weich, die Bewegung ist weich, wir lächeln und so weiter und so fort. Ja, genauso, wenn wir gestresst sind, wenn wir angespannt sind, wenn uns irgendwas nicht passt, werden wir von der Körperhaltung her hart. Ja, es wird alles angespannt, der Blick wird stier und so weiter und so fort. Ja, und darüber läuft ganz, ganz viel. Das heißt, ich kann natürlich einen Hund über diese Körperhaltung allein schon sehr, sehr viel spiegeln, zu sagen, gefällt mir das gerade, was du hast, oder gefällt mir es nicht. Ja? Mhm. Das zum einen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Bewegungsrichtung. Ja? Sind wir dann eher bedrängend in der Situation, dann ist es natürlich auch eher wieder negativ zu sagen, hey, das gefällt mir gerade nicht. Ist es eher distanzvergrößernd, ja, oder weicht die Annäherung locker? Dann ist es entsprechend dann auch wieder ein Signal für den Hund. Und damit kann ich natürlich einen Hund unterstützen auf dem Weg. Das heißt, ich merke ja, das ist auch mit jedem Besitzer, mit dem ich spreche, normalerweise siehst du es dem Hund ja an, was er gerade gleich tun will. Mhm. Ja? Und wenn ich schon spüre, was mein Hund denkt und was er plant zu tun und ich da einfach, kann ich ja schon wirklich unterstützend agieren, zu sagen, okay, ich reagiere in der Form weich, ja, oder ich gehe da schon in die Anspannung und sage, denk noch nicht mal dran, lass es bleiben. Ja. Und damit agiere ich natürlich auf einem ganz anderen Level. Ja. Und grundsätzlich aber, wenn ich tatsächlich möchte, dass mein Hund selbstständig zu einem Ziel kommt oder zu einer Idee kommt, wie er eine Situation lösen kann, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich mich als Besitzer rausnehme. Das heißt, da versuche ich natürlich schon, die Leute auch dazu hinzubringen, zu sagen, gar nicht kommentieren, einfach neutral Position, sei der Fels in der Brandung, der einfach durchsteht. Ja? Mhm. Damit man erstmal auch wirklich den Hund dazu bringen kann, zu sagen, okay, in die Richtung soll es gehen. Mhm. Ja, es hängt da einfach auch ein bisschen vom Level ab, wie weit ist der Hund, wie weit ist der Mensch und welche Situation geht's. Und es gibt Situationen, wo es einfach auch mal darum geht, zu sagen, ich warte jetzt einfach mal ab, was er macht. Mhm. Weil nur dann kann ich feststellen, okay, entscheidet er sich richtig oder nicht. Mhm, wenn ich aber immer vorher dann schon agiere, wird schwierig, ja, weil ich dann beeinflusst.
Genau, ja. Wie siehst du die langfristige Auswirkung der Entscheidungsfreiheit auf einen Hund? Ist es etwas, das seine Entwicklung und seine Lebensqualität nachhaltig beeinflusst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt auf Entscheidungsfreiheit, aber im Endeffekt Übereinkunft gefällt mir besser. Also je mehr Übereinkünfte ich mit meinem Hund getroffen habe, ja, desto mehr Freiheiten kann ich meinem Hund geben. Das heißt, wenn ich mal mit dem Hund die Übereinkunft getroffen habe, dass er herkommt, wenn ich möchte, dass er herkommt, und dass er da bleibt, wenn ich möchte, dass er da bleibt, ja, beziehungsweise, dass er einfach mich im Auge behält und nicht einfach sein eigenes Ding macht. Ja. Also, dass wir einfach, wenn wir solche Fragen geklärt haben, ermöglicht es ja ganz andere Freiheiten, weil dann kann mein Hund auf einmal ohne Leine laufen. Ja? Kann mein Hund auch mal weiter von mir weg, ohne dass ich Herzrasen kriege, weil ich denke, oh scheiße, was ist, wenn da jetzt was kommt? Ja? Das heißt, also je mehr Übereinkünfte wir haben und je mehr ich weiß, dass mein Hund spätestens, wenn ich ihn freundlich dazu auffordere, doch bitte XYZ zu machen, das dann auch tut. Ja, das heißt, also, dass er schon sich gegen Konflikt entschieden hat, ja, oder dass er grundsätzlich in der Orientierung einfach bleibt und zu sagen, ich frage jetzt erstmal ab, was mein Herrchen oder Frauchen daraus macht. Ja, desto mehr Freiheiten kann ich meinem Hund geben. Und das ist natürlich ja das, wo wir eigentlich ja alle hinwollen. Wir wollen ja eigentlich, dass der Hund alles tun und lassen darf, was er gerade will. Funktioniert ja aber nur,
wenn er die Regeln kennt.
Genau. Wenn wir Übereinkünfte bezüglich der Regeln haben, ja.
Ja, genau.
Nur dann kann ich Freiheiten geben. Ja, und Training funktioniert aus meiner Sicht immer von innen nach außen. Das heißt also von nah zu fern, von heimischen Systemen zu nach draußen, in die weite Welt, ja, in die Ablenkung und so weiter. Das heißt, da geht es tatsächlich los zu sagen, okay, wenn es im Nahbereich funktioniert, dann muss ich mal die Freiheit geben zu sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in die Distanz. Ja, und ich prüfe ab, zu sagen, haben wir immer noch die Übereinkünfte, die wir getroffen haben. Und so kann sich das Stück für Stück ausweiten. Und das ist natürlich was, was sich auf die Lebensqualität vom Hund extrem auswirkt. Ja, von der Selbstwirksamkeit mal ganz abgesehen. Wenn mein Hund einfach sich über die Grenzen im Klaren sind, die wir geregelt haben, ja, und er einfach auch sich natürlich deutlich entspannter im System bewegt, weil er einfach
klar
weiß, wie er mit Situationen umgehen kann, wie er die positiv lösen kann.
Ja, super.